In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Annette Nenner, einer Lektorin und Autorin, über die Möglichkeiten eines Quereinstiegs, was da geht, was du brauchst, wenn du entweder als Lektor oder Lektorin arbeiten oder auch ein eigenes Buch schreiben möchtest. Wie kommst du dahin? Was brauchst du dafür? Ich habe mit ihr über ihr wahnsinnig spannendes eigenes Buchprojekt gesprochen. Also da erwartet dich eine wirklich spannende Geschichte. Und was du sonst noch alles wissen solltest, wenn du dich für diesen Bereich interessierst und vielleicht ein gutes Sprachverständnis hast und damit irgendwas beruflich anfangen möchtest. Also bleib dran. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo, so schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Anja und ich helfe unzufriedenen Fach- und Führungskräften dabei, sich den Job zu designen, der sie richtig glücklich macht. Und letzte Woche habe ich einen Aufruf gestartet, dazu bei Spotify mal die App in die Hand zu nehmen und diesem Podcast eine Bewertung zu schenken, was für den Podcast einfach wahnsinnig wichtig ist. Aus verschiedensten Gründen, aber ich nenne dir nur mal einen Grund. Wenn ich hier Gäste einlade, dann schauen die natürlich auch immer auf die Podcast-Bewertungen und je illustrer und je spannender vielleicht auch die Gäste werden, desto mehr schauen sie da logischerweise auch drauf. Das heißt, es ist schon auch wichtig, dass hier viele gute Bewertungen da sind. Deswegen freue ich mich wahnsinnig darüber, wenn du mir eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple schenkst. Auf Spotify geht es folgendermaßen. Du gehst in die Sendung direkt rein, nicht auf der Folge selbst, sondern in die Sendung. Und da siehst du dann ganz oben ein Zahnrädchen und daneben drei kleine Punkte. Klickst du auf die drei kleinen Punkte drauf, kommt als zweiter Punkt das Thema Show bewerten. Wunderbar, ich freue mich riesig, wenn du das gemacht hast. So, und noch ein Hinweis habe ich. Und zwar am Montag, den 26. Mai, erscheint die erste Podcast Q&A. Das heißt, ich lade dich ein, mit mir direkt in Kontakt zu treten über Zoom. Ich werde da einen kleinen Input geben, einen Impuls geben von circa 15 Minuten zum Thema Charakterstärken und wie dir das helfen kann beim Flow. Also, dass du mehr im Flow bist. Darüber möchte ich ganz gerne mit dir sprechen und auch über die letzten 4 Podcast-Folgen, wo du vielleicht Fragen zu hast, wo du mit mir tiefer eintauchen möchtest und vielleicht, ja, was diskutieren oder auch mehr wissen möchtest. Du bist herzlich dazu eingeladen. Komm da gerne dazu. Melde dich einfach schnell über den Newsletter an. Und dann bekommst du von mir den Link zum Zoom-Raum zugesendet. Das wird abends um 18 Uhr sein, 18 bis 19 Uhr, Montag, der 26. Mai. Und wie gesagt, einmal eine kurze Anmeldung über den Newsletter ist dafür nötig. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist und wir da ein bisschen näher in Kontakt kommen können. So, und jetzt lass uns sofort mit der Folge starten. Die Annette steht hier schon und wartet. Los geht's. Ja, ich freue mich, dass ich hier heute die liebe Annette bei mir zu Gast im Podcast habe. Hallo Annette.
Hallo Anja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Total schön ist das. Wir haben uns ja kennengelernt vor kurzem in Brandenburg an der Havel vom CC, also vom Citizen Circle. Die meisten Menschen kennen das wahrscheinlich gar nicht, wenn ich das jetzt so sage. Und da hast du etwas vorgestellt, was mich sehr in den Bann gezogen hat. Deswegen habe ich dich auch sofort hier eingeladen. Nämlich bist du zum einen Lektorin und du bist auch Autorin. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, sowohl über das Lektorendasein, so was macht eine Lektorin, kommen wir gleich zu, und aber auch natürlich so, wie kannst du das vereinbaren mit dem Autorenberuf und was hast du da überhaupt gemacht, was hast du da geschrieben? Ich finde deine Geschichte auch super spannend, deswegen würde ich mal auch gerne mit dir einsteigen. Aber lass uns mal erstmal die Frage klären, so was macht denn eigentlich eine Lektorin? Ich glaube, das ist für viele gar nicht so richtig klar.
Ja, stimmt, das bekomme ich auch oft als Frage. Eine Lektorin arbeitet an Texten, die schon fertig geschrieben sind, meistens. Also in meinem Fall ist es so. In Verlagen arbeiten die Lektoren auch oft, also sie sind dann auf der Suche nach Autoren. Aber ich bin freiberufliche Lektorin und ich arbeite nur am fertigen Text. Das bedeutet, ich bekomme einen Text geschickt von jemandem, der ihn geschrieben hat. Es kann ein ganzes Buch sein, das kann aber auch zum Beispiel ein Artikel für ein Magazin sein oder ein Webseitentext. Das ist ganz unterschiedlich. Und ich prüfe dann den Stil, die Rechtschreibung, die Interpunktion und auch inhaltliche Dinge und so formale Dinge wie zum Beispiel, ist ein roter Faden da? Ist der Text logisch aufgebaut? Ist er verständlich geschrieben? Ist der Stil abgestimmt auf die Zielgruppe? Und lauter solche Dinge prüfe ich. Also es kommt dann immer darauf an, was der Kunde möchte. Manche möchten nur so ein einfaches Lektorat, da mache ich so nur die Basics. Manche möchten ein umfangreicheres und da prüfe ich dann wirklich alles von vorne bis hinten. Stimmen die Metaphern und sind die Redewendungen richtig eingesetzt und ja, eben alles, was der Kunde so will. Also ich bringe den Text in Form und mache den Text perfekt, so könnte man es sagen.
Ja, spannend. Und das machst du freiberuflich, nehme ich an, oder? Oder bist du irgendwo angestellt?
Ich bin freiberuflich.
Gibt es dann auch solche Stellen als Angestellten-Dasein, im Angestellten-Dasein?
Mhm, ja, die gibt es auch, oft bei großen Unternehmen, aber vor allem bei Verlagen. So, die Verlage haben meistens ihre eigenen Lektoren. Da machen die, wie gesagt, auch noch andere Dinge, wie dass sie auf der Suche sind nach anderen Autoren oder die Kommunikation mit den Agenturen übernehmen und solche Dinge. Ja.
Mhm. Bei großen Unternehmen, das finde ich ja jetzt spannend. Was kann man da machen im Lektorat?
Also ich habe noch nie für sehr große Unternehmen gearbeitet, deshalb kann ich da nur raten. Aber ich denke mal, die prüfen zum Beispiel auch die Rechtstexte, die prüfen die Webseitentexte und arbeiten viel mit der Marketingabteilung zusammen. Also ja, wie sollte der Stil aussehen, damit es für die Zielgruppe passt und ist der Text verständlich genug geschrieben, passt zum Bereich einfach. Ich meine, jetzt eine Autofirma braucht eine andere Sprache als ein Nachtclub.
Ja.
Was Besseres fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ja, lauter solche Dinge prüfen wir Lektoren.
Ja, okay. Und also ich habe ganz viele Klientinnen, die sagen, ich arbeite gerne mit Sprache, ich schreibe gerne. Ja? Was gibt es denn da vielleicht für Möglichkeiten? Also vielleicht auch nochmal, dass du sagst, was hast du für ein Background, wo kommst du her und was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, da im Quereinstieg auch reinzukommen in dieses Berufsfeld?
Also im Grunde kann man sehr gut als Quereinsteiger anfangen, weil der Beruf ist nicht geschützt, genauso wie Journalisten können auch einfach so anfangen. Es ist natürlich gut, wenn man einen gewissen Background hat. Und ich habe Germanistik studiert, ich habe schon immer sehr viel gelesen. Also ich glaube, mein Weg dahin ist, ja, also der ist optimal, würde ich mal sagen. Für mich war er sehr optimal. Ja, ich habe einen guten Background da, aber es geht auch anders. Also viele Leute haben ja ein super gutes Gespür für Sprache und einfach auch ein gutes Gespür für Kommas zum Beispiel. Das ist für sehr viele Leute ein Problem. Und wenn jemand ein gutes Gespür hat, dann kann er natürlich auch ohne Germanistikstudium Lektor oder Lektorin werden. Also das ist keine Voraussetzung, sondern man kann theoretisch einfach anfangen, sich einfach Kunden suchen und anfangen. Ich würde aber trotzdem empfehlen, ein paar Kurse zu machen. Ich habe dann auch noch nach dem Studium die Fortbildung von der Akademie der Deutschen Medien gemacht. Da gibt es eine dreiteilige Reihe und danach ist man zertifizierte Lektorin oder Lektor. Und das würde ich sehr, sehr empfehlen. Da lernt man alles, was man wissen muss, also inhaltlich, aber auch Kommunikation mit den Kunden, Kommunikation mit Verlagen und so. Das hat mir sehr, sehr gut geholfen, obwohl ich eben das Germanistikstudium habe. Und ja, also das würde ich wirklich sehr empfehlen. Ich habe dazu noch ein paar andere gemacht. Also ich habe eine Fortbildung gemacht zur Sach- und Fachbuchlektorin. Es gibt da ganz, ganz unterschiedliche. Es gibt extra Kurse für Belletristik oder jetzt ganz viele Kurse auch zur KI oder ja, Kundenkommunikation oder einfach Rechtschreibkurse. Da kann man sich komplett so ausrichten, wie man möchte, wo die eigenen Interessen liegen oder wo man denkt, dass man ein paar Schwachstellen hat. Das kann man dann ausbauen. Und das ist alles sehr hilfreich, aber wie gesagt, es ist nicht zwingend notwendig, das alles zu machen.
Du hast eben gerade schon ein wichtiges Stichwort gegeben, weil da wäre ich jetzt auch gleich reingegangen. Also das Thema KI, ne? Wenn du sagst, du korrigierst das, also du korrigierst das, stilistisch ist was anderes, aber du korrigierst Rechtschreibung zum Beispiel. Das könnte doch eine KI auch schon übernehmen. Oder wie siehst du das?
Ja, weiß ich gar nicht so genau. Ich hab noch nicht getestet, also welche Rechtschreibfehler KI findet. Das denke ich gerade, warum habe ich das eigentlich noch nicht getestet? Liegt so nahe, aber das habe ich wirklich noch nicht gemacht. Ich glaube, es liegt daran, weil mir das so leicht fällt. Also Korrektur ist, ich habe da ein gutes Gespür. Irgendwie fühle ich das, wo die Kommas hin müssen. Klar kenne ich auch die Regeln. Aber das fällt mir so leicht, also da brauche ich eigentlich gar keine KI dafür. Ja, aber ach, was ich aber vergessen habe, vorhin zu sagen, im Grunde gibt es da eine große Unterscheidung zwischen Korrektorat und Lektorat. Ich kenne sogar Lektoren und Lektorinnen, die machen kein Korrektorat. Die machen dann zum Beispiel nur Stillektorat oder Inhaltslektorat und geben den Text dann noch an eine dritte Person für die Korrektur. Bei mir ist alles immer in einem. Ich kann mir gar nicht vorstellen, Lektorat zu machen ohne Korrektorat. Also ich könnte jetzt nicht über die Fehler einfach drüber lesen und die stehen lassen. Aber ich weiß, dass es Lektoren gibt, die das machen. Und in manchen Fällen ist es bestimmt auch eine gute Idee, weil das Drei-Augen-Prinzip, da findet man einfach noch mehr. Aber ich sage meinen Kunden, wenn ein Text bei mir landet, ist es nicht notwendig. Ich mache beides einfach zusammen gerne. Aber ich mache auch nur Sachtexte. Also bei Belletristik mache ich kein Inhaltslektorat, da mache ich nur Stillektorat. Weil ich zum Beispiel keine Fortbildung gemacht habe zum Inhaltlichen. Also wie ist ein Roman aufgebaut? Wie sollen die Szenen aufeinander folgen? Wo ist der Höhepunkt und so weiter? Das habe ich nicht gemacht. Ich lese unheimlich viel, deshalb glaube ich, könnte ich das schon ja, irgendwie managen. Aber ich nehme keine Romananfragen an. Dafür gibt es dann eben Romanlektoren, die sind darauf spezialisiert. Also je nach Text, den man vorliegen hat, kann man auch nicht einfach jede Lektorin nehmen, sondern man muss ein bisschen gucken, worauf hat die sich spezialisiert.
Ja, das hört sich total danach an, ne? Ich wusste gar nicht, dass es da noch eine Unterscheidung gibt. Also so ein inhaltlicher und auch was Stilistisches, sagst du. Da, okay, das macht ja auch Sinn, ne? Wenn du jetzt so darüber sprichst, dann merke ich, ja klar, macht das Sinn. Also Korrektorat, Lektorat, den Unterschied kannte ich, aber das andere war mir gar nicht so klar, dass es da auch noch wieder unterschiedliche Schwerpunkte ja auch gibt. Ja, spannend. Okay. Wirst du oder anders, gibt es auch die Möglichkeit, dass du als Lektorin mal angefragt wirst für Ghostwriting?
Ja, kam auch schon vor. Das kam auch schon vor, das habe ich nicht gemacht.
Hast du nicht gemacht? Warum nicht?
Nee. Weil, also bevor ich Lektorin wurde, war ich als Texterin selbstständig. Und mir macht es nur Spaß, Texte zu schreiben über Themen, die mir sehr wichtig sind, persönlich. Also wenn ich selber für ein Thema brenne, dann kann ich darüber schreiben und dann werden das auch gute Texte. Wenn mich das Thema nicht interessiert, dann habe ich keinen Spaß dran. Beim Lektorat ist das was anderes. Da gehe ich eher mit einem anderen Ziel dran. Also da will ich den Text einfach schön machen und es macht mir Spaß, die Sätze umzustellen oder halt vorzuschlagen. Es entscheidet ja immer der Autor, die Autorin selber, was sie annimmt. Aber mir macht es Spaß, den Stil aufzupolieren. Aber inhaltlich ist es dann zum Beispiel egal, ob ich kann zum Beispiel auch einen Finanztext haben. Finanzen sind jetzt nichts, was mich brennend interessiert. Also Anlagethemen und sowas. Und trotzdem macht mir das Lektorat Spaß, weil ich den Stil verbessern kann. Aber inhaltlich würde ich mich damit nicht auseinandersetzen wollen. Und deshalb mache ich Ghostwriting nicht, weil bis jetzt kamen keine Anfragen für Themen, die mich persönlich interessieren.
Aber es kommen Anfragen, höre ich raus, ne? Das ist ja
Nicht
auch
oft.
nicht oft, aber es gibt
Ja.
dafür auf jeden Fall einen Markt, ne? Ich finde, das ist ja auch ein ganz spannendes Berufsfeld, so, ne? Wenn man selber vielleicht nicht Autor, Autorin werden möchte, sondern vielleicht im Auftrag von, mit bestimmten Anweisungen schreiben möchte, ist das ja vielleicht auch eine ganz gute Variante, wenn einem das Schreiben gut liegt, ne? Oder? Wie siehst du das?
Ja, das kann schon eine gute Option sein. Ich weiß, dass manche Leute schreiben und nicht mit ihrem Namen ja auftauchen wollen. Ich verstehe das nicht so ganz, weil ich finde es sehr schön, dass ich ein Buch habe, wo mein Name draufsteht. Aber ja, wahrscheinlich gibt's da schon Angebote dafür. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Und dass einen das dann auch erfüllt, einen Text zu schreiben, ohne dass hinterher der Name drunter steht. Ja, ist für mich schwer vorstellbar, aber es gibt ja alles, ja.
Gibt ja für jeder, wie sagt man in Köln so schön, jeder Jeck. Wie heißt das? Komme ich jetzt gar nicht drauf. Jeder Jeck ist
Jeder Deck.
anders oder so, ne? Genau, so
Ach so,
heißt
ich
es,
weiß nicht genau das mit dem
genau.
Topf und dem Deckel.
Genau, so, du hast es eben schon angekündigt, dein Buch. Darüber bin ich ja überhaupt mit dir in Kontakt gekommen, weil ich das so spannend finde, was du da gemacht hast. Du bist ja zur Recherchezwecken bist du nach, jetzt habe ich
Nach Panama.
Panama, genau, nach Panama gereist und hast da recherchiert für ein Buch, was ihr rausgebracht habt, True Crime. Und vielleicht erzählst du da mal einfach ein bisschen zu, weil ich finde das hochgradig spannend, was du da gemacht hast und ja, was da auch draus entstanden ist.
Ja, das passt nur entfernt zu der Lektorentätigkeit. Aber wie das bei vielen Lektorinnen so ist, war auch bei mir immer der Wunsch, da ein eigenes Buch zu schreiben. Und ich hatte vor 2 Jahren das Angebot, an einem Buch mitzuschreiben. Und also von meinem Kollegen Christian Hardinghaus. Er hatte die Idee für das Buch und wollte einen Fall aufgreifen, der in Panama passiert ist, konnte aber nicht selber nach Panama reisen und spricht auch kein Spanisch. Und deshalb hat er mich gefragt. Wir kannten uns von der Buchmesse. Und ja, dann bin ich nach Panama gereist und habe dort über den Fall von 2 verschwundenen Niederländerinnen recherchiert. Ja, die sind in einem kleinen Bergdorf 2014 wandern gegangen, also in den Regenwald rein gewandert und sind dann nicht wiedergekommen. Und man weiß bis heute, also 11 Jahre später, immer noch nicht warum. Zuerst gab es auch gar keine Spur von den beiden. Und dann nach 2,5 Monaten ist ein Rucksack aufgetaucht mit Handys und einer Kamera drin und Sonnenbrillen und so ein paar Dingen. Und daraufhin wurde eine Suche durchgeführt, eine zweite. Und da hat man auch ein paar Knochen gefunden. Und ja, dieser Fall ist super tragisch und traurig, aber er ist auch sehr mysteriös und geheimnisvoll, weil man eben gar nichts weiß. Und er wird millionenfach diskutiert im Internet. Ja, und mein Kollege hat da auch so ein Faible für ungelöste Rätsel und Geheimnisse. Normalerweise schreibt er viel über den Zweiten Weltkrieg und über Schicksale, die sonst wahrscheinlich nie aufgegriffen worden wären. Deshalb hat er da so ein spezielles Interesse dran. Und ich habe mich vorher gar nicht so mit True Crime beschäftigt, bin dann auch sehr schnell tief drin gewesen und auch jetzt noch, wir arbeiten jetzt seit über 2 Jahren an dem Fall, reden wir noch jeden Tag drüber und überlegen, was passiert sein könnte. Also wir haben den Fall auch nicht gelöst, aber wir haben vieles rausgefunden, was bei der Suche falsch gelaufen ist und wir haben ein paar Theorien aufgestellt. Ja, und mein Job eben bei dem Ganzen war, dort als Journalistin hinzureisen. Ich habe auch ein bisschen Journalismuserfahrung, weil ich im Studium für Magazine geschrieben habe. Und ja, also ich bin nach Panama gereist und habe dort ein paar Zeugen interviewt, bin den Wanderweg gelaufen, ganz oft, also insgesamt 7 Mal. Und habe auch sonst noch darüber hinaus den Regenwald dort durchkämmt, einfach um zu gucken, was könnte passiert sein. Und habe die Gerichtsakten besorgt. Das war in dem Fall was Besonderes, weil die sind nicht öffentlich zugänglich. Und ich habe es aber geschafft, die zu bekommen und habe die dann eingescannt, Seite für Seite, sind fast 4000 Seiten, und habe die an meinen Kollegen geschickt. Und er ist auch Medienwissenschaftler, Historiker und Medienwissenschaftler, und hat die dann ausgewertet. Ja, und es war sehr gute Zusammenarbeit, weil ich eben reiseerfahren bin und ich spreche Spanisch. Und deshalb war ich besser geeignet als er dort, und er konnte halt zeitlich sowieso nicht hinfliegen. Und so hat es perfekt gepasst. Wir haben uns gut ergänzt und haben dann das Buch zusammen veröffentlicht. Das heißt Verschollen in Panama. Das ist jetzt seit etwas über einem Jahr draußen.
Und das läuft ja wunderbar, ne? Hast du mir erzählt. Also das ist, schlägt ein wie eine Bombe, das Buch. Und was hat dich denn motiviert, das Ganze anzunehmen? Was du bist da, sagst du, den Wanderweg, den die Mädchen gegangen oder die jungen Frauen gegangen sind, auch alleine gegangen, wohl wissend, dass das irgendwie ja nicht so ganz ungefährlich ist. So, was hat dich motiviert bei dem Ganzen?
Das hat sich im Laufe der Zeit auch geändert. Also am Anfang war meine Motivation, ehrlich gesagt, die, dass ich, wie gesagt, schon seit ich ein Kind war, ein Buch schreiben wollte. Aber ich habe vielleicht so innere Blockaden oder ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe es einfach noch nicht gemacht. Und dann kam die Anfrage von meinem Kollegen. Und er ist Bestseller-Autor, und ich habe ihn schon davor sehr bewundert. Und ich dachte einfach, okay, ich habe hier das Angebot mit einem Autor, der ja mein Vorbild ist, ein Buch zu schreiben. Also im besten Fall habe ich hinterher ein Buch, wo mein Name mit seinem Name zusammen draufsteht. Das war die allererste Motivation. Aus dem Grund habe ich ja gesagt. Und dann kamen schnell noch 2 Motivationen dazu, als ich dann in Panama in dem Ort war und gemerkt habe, was hinter dem Fall alles steckt. Ich habe zum Beispiel einen Tourguide kennengelernt, von dem habe ich auch schon vorher sehr viel gelesen, weil im Internet sehr, sehr viel über ihn geredet wird. Ganz, ganz viele Leute glauben jetzt immer noch, er wäre der Mörder der 2 Frauen. Und ich verstehe sogar, warum. Es gibt so ein paar Hinweise, die man, wenn man sie so und so deuten würde, könnte man denken, er hat was damit zu tun, ja. Ich habe ihn dann dort kennengelernt, bin auch mit ihm gewandert und habe die Nacht sogar im Regenwald mit ihm verbracht. Und ich habe das auf verschiedenen Wegen überprüft, ob er beteiligt war oder nicht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, er war nicht beteiligt, er ist unschuldig. Und das war dann eben, ich habe ihn nach 2 Wochen, glaube ich, als ich dort war, kennengelernt. Und er ist psychisch total angeknackst, weil er immer noch Morddrohungen bekommt, 11 Jahre später. Regelmäßig, also nicht nur alle paar Monate mal, sondern regelmäßig. Und es hat mir so unheimlich leid getan. Und es kam dann eben schnell als Motivation dazu, dass ich das aufklären wollte, dass er unschuldig verdächtigt wird. Und zum anderen, weil ich schon so lange als Frau alleine unterwegs bin und auch schon viel in Südamerika unterwegs war und mir dieser Vorwurf, der auch oft die beiden Frauen trifft, also sie waren 21 und 22 Jahre alt, da wird auch sehr viel im Internet gesprochen, so auf die Art, ja, die beiden sind ja selber schuld, dass sie alleine in Panama wandern waren, in so einer gefährlichen Gegend. Und ich finde das unfair, weil das ist so, ja, da werden die Opfer verantwortlich gemacht für etwas, wofür sie nicht können. Also meiner Meinung nach wurden die beiden getötet. Die sind nicht einfach beim Wandern ausgerutscht und dann gestorben oder so. Das wird auch oft gesagt. Sondern die wurden umgebracht, entführt und umgebracht. Und das regt mich so auf, dass da 2 Frauen verantwortlich gemacht werden für etwas, wofür sie nicht können. Also ich war schon selber so oft alleine wandern und alleine unterwegs in verschiedenen Gegenden. Ich weiß einfach, es ist super gefährlich. Und ja, man muss natürlich aufpassen und sich überlegen, wo man hingeht. Aber man könnte schon denken, dass es auf einem auf einem Wanderweg, dass man da sicher ist. Und ja, also es sind diese zwei Ungerechtigkeiten, die mich dann angetrieben haben, das Buch zu schreiben und da diese tiefe Recherche zu betreiben.
Ja, spannend. Ja, dann nimmst du einen ja richtig mit. Ich muss mich erstmal gerade ein bisschen schütteln. War gerade so tief abgetaucht in deiner Geschichte hier. Wie hast du dir denn das finanziert? Also warst du gleichzeitig noch, also du warst ja mehrere Monate und hast du dir das mit deiner Lektorentätigkeit finanziert oder wurde das Buch vorfinanziert oder wie geht sowas? Also ich frage das auch natürlich für hier die Hörer und Hörerinnen, die sich vielleicht überlegen, ich will auch ein Buch schreiben. Ist ja auch eine Variante, ne? Du sagst, hat nicht unmittelbar was mit Lektorat zu tun, aber wie du schon sagst, so viele Lektoren und Lektorinnen wünschen sich das natürlich auch selber, Autor oder Autorin zu werden. Wie geht das so? Wie finanziert man sich sowas?
In meinem Fall war es so, ich habe am Anfang noch ein paar Lektorenaufträge gehabt. Und die habe ich dann, oder beziehungsweise ganz am Anfang nicht, weil ich dann in Panama war und dort einfach gar keine Zeit hatte. Und ich war das erste Mal war ich 3 Monate dort und da habe ich alle anderen Aufträge abgesagt, um eben voll und ganz mit der Recherche beschäftigt zu sein. Und danach habe ich nochmal ein paar Lektoratsjobs angenommen für, ich glaube, auch 2, 3 Monate. Und dann habe ich gemerkt, das passt bei mir nicht. Ich kann nicht beides machen, weil das Buch hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und auch so viele Nerven, dass ich mich auf nichts sonst konzentrieren konnte. Und ich hatte das Glück, dass ich Ersparnisse hatte. Auf die konnte ich dann zurückgreifen. Das habe ich gemacht, weil ich immer davon ausgegangen bin, das Buch wird ein Erfolg. Also ich habe da ich habe da einfach rein vertraut. Das hat sich von Anfang an so gut angefühlt und die Zusammenarbeit auch mit Christian hat sich gut angefühlt und deshalb habe ich da einfach sehr viel Vertrauen aufgebracht. Ich glaube aber, dass das für die meisten schon gehen würde, beides zu machen. Ich kenne auch persönlich sehr viele Autoren, die nebenbei ihr Buch schreiben. Manche haben Halbtagsjobs, manche arbeiten sogar Vollzeit und schaffen es trotzdem. Ich bin der Meinung, dass man fürs Schreiben keine monatelange Auszeit braucht. Und so haben ja viele so ein romantisches Bild vom Schreiben im Kopf, dass sie sich ein paar Monate lang auf eine einsame Hütte, sich da einigeln und Zeit zum Schreiben haben. Und das ist bei mir nicht so. Also ich glaube, bestimmt gibt es Leute, für die funktioniert das nur so. Aber ich glaube, man kann sich das auch antrainieren, dass man anders schreibt. Dass man eben zwischen Terminen zum Beispiel schreibt, unter Zeitdruck oder einfach nach Feierabend. Oder manche stehen dann eben früh auf und schreiben nochmal eine halbe Stunde vor der Arbeit. Das, wenn man es wirklich will, das ist ja bei allen Dingen so, wenn man es wirklich will, kriegt man es irgendwie hin, glaube ich. Also das heißt nicht, dass man es hinkriegt, zu einem Verlag zu kommen und dass das Buch dann wirklich im Regal steht, aber zumindest kriegt man es hin zu schreiben. Da findet man einen Weg. Das ist genauso wie beim Sport. Wenn jemand wirklich Sport machen will, findet er Wege. Wenn er es doch nicht so ganz will, dann findet er Ausreden. So glaube ich, ist das beim Schreiben auch. Mhm. Also es ist natürlich von Vorteil, wenn man, wie ich, keine Kinder hat, ein sehr freies Leben führt. Ich habe eigentlich sehr wenige Verpflichtungen. Ich hatte zu der Zeit auch keine Beziehung, also ich war vogelfrei und konnte mir meine Tage so gestalten, wie ich das wollte. Das ist natürlich ein riesen, riesengroßer Vorteil, das weiß ich. Aber trotzdem ist es auch mit sehr viel mehr Verpflichtungen und zeitlichen Einschränkungen möglich.
Ja, das denke ich auch. Ich hatte mal den Patrick Baumann hier im Interview und der hat so einen prägenden Satz gesagt, den fand ich super. Vor 10 Uhr bin ich Künstler. Und damit meinte er eben seine Schreibtätigkeit so. Und danach war er wieder Unternehmer. Das fand ich super. Das hat mir sehr imponiert, ne? Und genau so kann man es ja machen. Es muss ja nicht vor 10. Also wenn man im Angestelltenverhältnis ist, könnte man ja auch sagen, okay, ich stelle mir morgens einen Wecker eine Stunde eher und dann von 6 bis 7 schreibe ich dann ein Buch oder so, ne? Ich glaube, das ist auch, wie du schon sagst, eine Sache der Routinen.
Mhm. Ne? Ja. Und bei mir zum Beispiel funktioniert Schreiben auch gut unter Zeitdruck.
Ja.
Ich hatte manchmal, also wir haben ja geteilt, ich hab ein paar Teile in unserem Buch geschrieben und mein Kollege andere Teile. Das war vorher ganz fest aufgeteilt. Und wir haben uns dann manchmal auch gesagt, okay, bis dann und dann haben wir diese Kapitel fertig. Und ich habe dann manchmal wochenlang nichts gemacht, also nicht geschrieben. Natürlich schon mir überlegt, Stichworte gemacht. Und ich hatte ja vorher auch schon alles aufgeschrieben, damit ich die Gefühle noch habe und die Eindrücke und so. Aber wirklich den Text in Form gebracht habe ich dann erst so am vorletzten Tag.
Ja.
Also ich bin wirklich gut da drin, unter Zeitdruck noch was hinzukriegen.
Ich würde sagen, so 50 oder mehr Prozent aller Studenten machen das, glaube ich, relativ ähnlich, ne? Die sammeln und sammeln und sammeln und sammeln für die Bachelor- oder Masterarbeit und dann 5 Tage vorher wird das Ganze dann mal in Form gegossen. Ja, kann man denn davon leben? Also kann man von Autorentätigkeiten leben? Weil das fragen sich natürlich viele.
Da ist leider die Antwort, dass es sehr schwierig ist. Ich habe mal gelesen, ich weiß jetzt aber nicht, ob das noch stimmt oder ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich mal gelesen habe, nur 5% der Autoren und Autorinnen in Deutschland können wirklich allein vom Schreiben leben. Also nur von ihren Büchern. Mein Kollege ist so jemand, aber der hat auch über 20 Bücher schon veröffentlicht, beim Piper Verlag und bei einem anderen großen Verlag. Also es ist, glaube ich, utopisch zu denken, dass man mit einem Buch dann davon leben kann. Das ist in den allerwenigsten Fällen so. Die meisten brauchen wirklich mehrere Bücher und erfolgreiche Bücher.
Ja.
Und in unserem Fall ist es so, dass wir können alleine von diesem Buch Verschollen in Panama nicht leben. Wir haben es ja im Selbstverlag veröffentlicht. Aus dem Grund, weil wir undercover gearbeitet haben. Wir haben wirklich bis zur Veröffentlichung niemandem davon erzählt, weil das für mich sonst in Panama viel zu gefährlich gewesen wäre. Ich habe dort auch wir wussten ja damals noch nicht, wer ist alles involviert. Wir haben mittlerweile herausgefunden, dass auch ein paar Politiker höchstwahrscheinlich irgendwie involviert sind oder zumindest die Regierung Bescheid weiß. Und wir wollten das nicht riskieren, dass mir da irgendwas passiert und auch, dass irgendjemand uns das sabotiert. Deshalb haben wir niemandem vorher Bescheid gesagt und konnten somit gar nicht einen Verlag suchen für das Projekt. Und wir haben also im Selbstverlag veröffentlicht. Das Gute daran ist, dass man mehr behält von den Einnahmen.
Ja.
Beim Verlag sind es, glaube ich, nur 10%. Wenn man irgendwie schon sehr berühmter Autor ist, dann vielleicht auch mehr. Also im Durchschnitt bekommt man nur 10%. Da muss man schon unheimlich viele Bücher verkaufen. Und im Selbstverlag behält man natürlich mehr. Und man muss aber auch alles selber machen, Marketing selber machen und die Kommunikation mit den Lesern und alles selber machen, vom Cover bis Lektorat, Buchsatz, muss man alles selber machen. Und das kostet natürlich Zeit und Geld und das muss man sich gut überlegen, ob man das will.
Ja. Kenne ich. Habe ich ja auch mal irgendwann alles gemacht. Das ist schon ein paar Jährchen her. Aber ja, das ist tatsächlich das rundum sorglos hätte man beim Verlag. Ne? Und wobei, da muss man auch fürs Marketing selber sorgen, habe ich gelernt. Das heißt, das kriegst du da ja gar nicht mitgeliefert. Ne? Aber den Rest halt, ne? Genau. Ja, was würdest du denn Menschen raten, wenn hier jetzt welche zuhören, die sagen, boah, ich würde es gerne machen. Ich hätte Lust, Autor oder Autorin zu werden. So, was würdest du den Menschen raten? So, was vielleicht auch die sich jetzt noch nicht so richtig trauen und noch so, kann ich das? So, was würdest du denn raten?
Das allererste, was ich immer rate, und ich glaube, das gilt so für die allermeisten, ist, bevor man einfach losschreibt oder parallel. Spätestens dann, wenn man angefangen hat zu schreiben, sollte man das nachholen, ein paar Kurse machen. Kurse machen oder zumindest Schreibratgeber lesen oder einen Online-Kurs oder ja, also irgendwie sich mit dem Schreiben weiterbilden. Also Schreiben ist ja, wenn man so will, ein Handwerk. Und wir lernen zwar Schreiben in der Schule, aber wir lernen eben nicht das Schreiben von Texten, damit sie dann veröffentlicht werden. Wir schreiben ja alle nur noch E-Mails und WhatsApp-Nachrichten. Aber wirklich schönes Schreiben, da gehört was dazu und das kann kaum jemand einfach so. Und ich bemerke das aber oft, ich bekomme auch sehr viele Lektoratsanfragen von Leuten, die noch nie einen Kurs gemacht haben und noch nie ein Buch gelesen haben. Und das merkt man als Lektorin. Und das ist auch das, was ich vorher hatte, diese romantische Vorstellung vom Schreiben, glaube ich, die liegt da dahinter. Dass man denkt, es ist eine Kunst und es fließt einfach so, dass man quasi nur das Medium ist, durch das es durchfließt und dann landet die Kunst auf dem Papier. Und das war vielleicht bei Goethe so, ich weiß es nicht, aber bei den meisten Schreibenden ist es eben nicht so. Schreiben, es ist gut, wenn man ein Schreibtalent hat und das haben viele, aber man muss auch das Handwerk beherrschen. Und das haben viele nicht auf dem Schirm. Deshalb rate ich immer dazu, mach einen Schreibkurs, einen Volkshochschulkurs oder ein Schreibtraining. Es gibt ja auch Berater, die sich eins zu eins mit einem hinsetzen und das üben. Oder es gibt Schreibwerkstätten und es gibt unheimlich viele Bücher zum Thema. Und wenn man das dann gemacht hat, dann einfach losschreiben und verschiedene Texte schreiben über verschiedene Themen, sich ausprobieren. Weil das Wichtige ist auch, dass man seinen eigenen Stil findet, glaube ich. Gerade wenn man veröffentlicht werden will, und es werden ja irgendwie jährlich über 80.000 Bücher veröffentlicht.
Im deutschsprachigen Raum? Oder worauf?
Ich meine ja.
Krass, viel. Wow.
Ja, wirklich unheimlich viel. Und da muss man irgendwie seinen eigenen Stil finden, seine eigene Sprachmelodie finden, damit die Leute, also die Leser, dann auch wiederkommen und das nächste Buch dann auch noch lesen. So, das muss man erstmal entwickeln. Das weiß man ja vorher gar nicht, was für ein Stil habe ich eigentlich, was gefällt mir eigentlich. Ja. Und das kann man eben üben, indem man verschiedene Texte mal schreibt und die dann anderen Leuten zum Lesen gibt zum Beispiel und Rückmeldungen sammelt und so immer mehr polieren und polieren. Und dann kann man über eine Veröffentlichung nachdenken. Übrigens ist es da auch ein guter Tipp, weil viele kommen auch zu mir, wenn das Buch schon fertig ist. Also wenn jemand wirklich mit dem Buch kommt, ich habe ja auch viele Anfragen für Website-Texten zum Beispiel. Aber manche kommen mit dem fertigen Buch und haben aber noch nie ein Schreibtraining gemacht oder einen Schreibkurs.
Dann hast und du viel zu tun, ne?
Entschuldigung?
Dann hast du viel zu tun, sage ich.
Ja, da sind viele Texte dabei, die schicke ich zurück, weil die unlektorierbar sind. Also es gibt wirklich viele Anfragen für Texte, die sind nicht lektorierbar. Die müsste man erstmal umschreiben.
Woran und liegt das? Also was ist nicht lektorierbar? Was hast du ein Beispiel?
Ganz oft, weil es gar keinen roten Faden gibt. Ah. Oder wenn es jetzt eine Geschichte ist, eine Kurzgeschichte zum Beispiel, dann sind die Zeiten gar nicht einheitlich. Also wird dann zum Beispiel einen Satz im Präsens geschrieben und der nächste dann in der Vergangenheit. Und so wird dann immer hin und her gewechselt oder die Perspektive stimmt nicht. Da wird dann mal aus der Ich-Perspektive geschrieben und dann in Wir-Form. Oder auch bei Texten für Webseiten zum Beispiel ist es oft so, da wird dann mal die Du-Ansprache benutzt und mal die Sie-Ansprache, sowas. Klar, das ist jetzt ein easy Beispiel, das könnte ich locker einfach ändern. Aber ja, es sind nur Beispiele dafür, dass es gibt wirklich viel, viel zu wissen. Also auch welche, wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich mein Buch jetzt im Präsens schreibe, dann ist ja eine bestimmte Vergangenheitsform nötig. Also ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, weil ich habe das für mein Buch rausfinden müssen, aber ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Also wenn man in der Vergangenheit schreibt, ich gehe, dann kann man nicht in der Rückschau schreiben, ich ging, sondern muss man schreiben, ich bin gegangen. Mhm. Ja, und da gibt es halt gewisse Regeln, die muss man einfach kennen. Und daran merke ich oft, dass die Leute wenig Ahnung haben von diesen Dingen und einfach mal drauf losgeschrieben haben. Und das ist auch total bewundernswert. Ich finde es toll, wenn jemand sich traut, einfach mal loszuschreiben und dann wirklich ein ganzes Buch geschrieben hat. Das ist Wahnsinn, das ist eine super Leistung. Aber es ist, dann viel verschwendete Energie, weil mit dem Wissen, was Sie gelernt hätten in einem Kurs, hätten Sie das Buch von Anfang an ganz anders schreiben können, nämlich besser. Und deshalb ist es zum Beispiel auch eine gute Idee, ein, zwei Kapitel zu schreiben und dann schon mit einem Lektor zusammenzuarbeiten. Weil wenn ich zum Beispiel ein Kapitel lektoriere und es zurückschicke, dann hat der Autor ja schon unheimlich viel, womit er arbeiten kann.
Ja, macht total Sinn. Ja, spannend, spannend. Liebe Annette, hast du denn schon neue Projekte am Start oder musst du jetzt erstmal Pause machen?
Ich habe ein paar Projekte am Start, ja. Ich möchte ein zweites Buch schreiben. Ich habe mir da jetzt einiges an Zeit gelassen, obwohl ja schon wirklich viele Nachfragen kamen, vor allem bei mir im Bekanntenkreis, aber auch Leser von Verschollenen Panama, die meinen Schreibstil mochten und gesagt haben, hey, schreib doch ein neues Buch. Und ich habe da, lange habe ich gedacht, nee, ich kann nicht mehr, das erste war so anstrengend. Aber jetzt seit ein paar Wochen arbeite ich an einem zweiten Buch und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Das ist auch ein bisschen persönlicher. Also das Verschollen in Panama ist, die Teile, die ich geschrieben habe, sind auch schon sehr persönlich, weil ich da aus meiner eigenen Erfahrung in Panama berichte. Aber das, woran ich jetzt arbeite, wird noch eine Nummer persönlicher und das macht mir sehr viel Spaß. Aber es ist noch nicht so weit, dass ich darüber mehr erzählen kann.
Du hast uns auf jeden Fall neugierig gemacht.
Das ist gut.
Also bin gespannt, was da noch kommt. Ja, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das am besten tun?
Am besten zum Beispiel über E-Mail. Die steht auf meiner Webseite.
Ja, magst du die Webseite mal nennen?
annettenenner.de. Und da steht meine E-Mail-Adresse drauf. Dann, wo ich auch sehr aktiv bin, ist bei Instagram und LinkedIn. Und wer sich für das Buch interessiert, findet auch unsere Webseite fürs Buch. Die heißt nach dem englischen Buch, also wir haben es auch in Englisch übersetzen lassen, da heißt die Webseite Still Lost in Panama und da findet man auch eine E-Mail-Adresse. Also super. Wenn jetzt zum Beispiel jemand den Fall kennt und da irgendwelche Ideen hat, also wir sind auch viel in Kontakt mit Lesern, die neue Hinweise haben und so weiter, der kann über die Webseite mit uns Kontakt aufnehmen. Mit mir persönlich eben am besten über LinkedIn, Instagram oder meine E-Mail-Adresse.
Toll. Ja, vielen lieben Dank, liebe Annette, für die ganzen spannenden Einblicke auch in deine Recherchephase und überhaupt in dein Berufsfeld. Ich glaube, das hilft vielen Menschen, die ja Interesse einfach daran haben, sich auch in diese Richtung zu bewegen. Und ja, ganz herzlichen Dank dir.
Gerne, hat mir Spaß gemacht. Danke dir.
Super. So, wie hat dir die Podcast-Folge mit der Annette gefallen? Ich hoffe doch gut. Ich hoffe, du hattest auch ja ein bisschen Gänsehaut. Ich hatte das zumindest, als sie erzählt hat, was sie da für wahnsinnig spannende Recherche in Panama durchgeführt hat. Und ja, ein Wahnsinnsprojekt und super inspirierend. Wenn du dich zu deinem Traumjob aufmachen möchtest und du merkst, hey, irgendwo sind Hürden, irgendwo blockiere ich mich, irgendwo geht's irgendwie nicht weiter, dann habe ich was für dich und zwar einen Test, der ist relativ neu. Das ist der Test, was fehlt zum Traumjob. Der ist kostenlos, den kannst du dir hier einfach runterladen. Das habe ich unten in den Shownotes verlinkt. Und ja, wie gesagt, nur einmal anmelden mit deiner E-Mail-Adresse und dann kannst du da schon losstarten, inklusive Auswertung natürlich und einer Empfehlung für dich. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Sonntag. In der nächsten Woche viel Freude im Job. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist beim Montags gerne aufstehen Podcast. Und bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.